Warnungen sind wichtig. Achtung, Hochspannung, Gasaustritt, Unwetterwarnung, extreme Hitzewarnung, ätzend, Augenschutz vermeiden, Augenschutz verwenden natürlich, Weg nicht verlassen in den Bergen oder Baumfällarbeiten in Berlin. Warnungen sind wichtig. Auch die Bibel ist voller Warnungen. Von diesem Baum darfst du nicht essen. Oder Warnungen vor den Zeichen der Endzeit. Warnungen vor Götzendienst, vor Heuchelei, vor dem Sauerteig der Pharisäer. Warnungen vor jugendlichen Lüsten, vor sexueller Unreinheit. Warnung vor Philosophie, vor leerem Betrug, vor Gesetzlichkeit. Warnung vor dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Warum ist die Bibel voller Warnungen? Es ist ganz einfach. Weil Gott dich liebt. Weil Gott uns liebt, warnt er uns. Er warnt uns vor Sünde. Er warnt uns vor Gericht. Er ermahnt uns und ruft uns zur Buße und zu Glauben. Gott liebt uns, deshalb warnt er uns. Heute werden wir uns mit einer Warnung beschäftigen. Wir studieren gemeinsam den Hebräerbrief und in dem Hebräerbrief sehen wir eine klare Botschaft. Die Botschaft, Jesus Christus ist besser. Besser als alles, was du dir vorstellen kannst. Besser als konkret alle Elemente des Judentums, denn zu Hebräern ist er geschrieben. Aber dieser Hebräerbrief zeigt nicht nur systematisch, dass Jesus besser als alles ist, sondern dieser Brief ist eine Predigt, wie wir gemeinsam gesehen haben. Es ist eine Predigt, die voller Anwendung steckt, die immer wieder den Lehrteil, die Systematik unterbricht, um eine Anwendung zu ziehen. Und die Anwendung, die ist eine Warnung. Wir finden 5 Warnungsabschnitte in diesem Brief, die immer wieder unser Herz ansprechen. Und diesen ersten Warnungstext, den haben wir schon gesehen in Kapitel 2, die ersten Verse. Und heute sind wir beim zweiten und auch zugleich längsten Warnungstext angekommen, in Kapitel 3, Vers 7 bis 4, Vers 13. Nun, der Autor des Hebräerbriefs, er hat zuerst gezeigt, dass Jesus besser ist als die Engel in Kapiteln 1 und 2. Und letztes Mal haben wir gesehen in Kapitel 3, die ersten 6 Verse, dass Jesus besser ist als Mose. Erinnert euch, besser als Mose. Mose, dieser gigantische Führer des Volkes Israel mit riesiger Bedeutung für sie, ihr erster großer Führer, Wundertäter, Mittler des Bundes, Gesetzgeber, Schreiber der Tora, großer Prophet. Und Mose war treu. Aber der Hebräerbrief zeigt uns auch, es gibt jemanden, der ist größer als Mose, noch größer als Mose, und das ist einmal mehr Jesus. Jesus ist auch ein Führer, auch ein Prophet, auch ein Wundertäter, auch ein Mittler eines neuen Bundes und treu. Und das alles noch in größerem Maße. Aber heute hören wir nicht von Mose und von Jesus, sondern jetzt richtet er den Blick auf die Nachfolger Moses und die Nachfolger Jesu. Wie stand es eigentlich um sie? Wie folgte Israel Mose? Und noch wichtiger, wie folgen wir Jesus Christus? Das ist die Frage in dem vor uns liegenden Warnungsabschnitt. Und wir wollen gemeinsam den Text lesen aus Hebräer 3, Verse 7 bis 11. Bevor wir das tun, noch einmal Gott um seine Hilfe bitten. Großer Gott, denn wir betrachten dein heiliges Wort und wir kommen, um zu hören, um zu verstehen. Wir beten, dass du uns die Ohren und Herzen öffnest. Wir beten vor allem, dass du ein Wunder tust, dass du uns Glauben schenkst, dass du unseren Glauben mehrst, dass du uns überhaupt lebendigen Glauben schenkst. Wirke das durch dein Wort. Amen. Wir lesen Hebräer 3, Verse 7 bis 11. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das ist unser Predigttext. 5 Verse nur, und diese kommen euch bekannt vor, oder? Sie sind fast vollständig ein Zitat aus dem Psalm, den wir soeben zusammen gelesen haben. Psalm 95. Auch dort die Verse 7 bis 11. Eigentlich ist dieses Zitat nur die Einleitung, die Illustration, mit der der Autor des Hebräerbriefs diesen Warnungsabschnitt beginnt. Und ich wollte euch den ganzen Abschnitt predigen bis Vers 19, aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich kann das nicht tun. Wir müssen uns heute mit diesen 5 Versen, nur diesen 5 Versen beschäftigen. Warum? Weil wir müssen verstehen, was der Hintergrund dieses Volkes Israel in der Wüste ist, was der Hintergrund dieser Worte ist. Manche von euch sind schon sehr vertraut mit der Bibel, manche fangen noch an zu lesen und mehr kennenzulernen und gerade das Alte Testament. Und wir müssen es alle verstehen. Selbst wir alle, die wir das schon ein paar Mal gelesen haben, wir sind doch weit weg und es ist lange her, was dort geschehen ist. Aber nur, wenn du Israels Wüstengeneration kennst, wenn du ihre Erfahrungen kennst, nur dann kannst du die Botschaft des Hebräerbriefs verstehen. Es ist unerlässlich, dass wir verstehen, was hier geschehen ist mit dem Volk Israel, dass wir die Botschaft des Hebräerbriefs verstehen, konkret in diesem Warnungsabschnitt. Viele Christen haben Schwierigkeiten, den Hebräerbrief zu verstehen, aus einem zentralen Grund, weil sie das Alte Testament nicht oder nicht genügend kennen. Wir müssen das Alte Testament verstehen, damit wir verstehen, wie der Hebräerbrief darauf aufbaut. Und so wollen wir heute dafür etwas Zeit nehmen. Heute den Fokus richten auf das Volk Israel in der Wüste. Es ist eine durchaus spannende Geschichte, was sie dort erfahren haben und gleichzeitig sehr, sehr traurig. Ja, wachrüttelnd auch für uns. Denn diese Geschichte des Volkes Israel wirft einige ernste Fragen auf. Auch für dich. Ernste Fragen über dein Herz, über deinen Glauben, über deine Beziehung zu Gott. Die Frage unseres Abschnitts heute ist ganz einfach: Hast du lebendigen Glauben? Hast du lebendigen Glauben? Und wir werden uns 3 Verweise auf Israels Wüstengeneration anschauen. 3 Verweise auf Israels Wüstengeneration, um dich vor Unglauben zu warnen. Und zwar sehen wir erstens den schlüssigen Vergleich in den Versen 7 und 8a, zweitens das schlechte Vorbild, Vers 8b und 9, und drittens die schlimme Verurteilung in Vers 10 und 11. Wir sehen also den schlüssigen Vergleich, das schlechte Vorbild und die schlimme Verurteilung anhand von Israels Wüstengeneration, um dich vor Unglauben zu warnen. Bedenke, bei dem ganzen Text, Warnungen sind wichtig. Gott liebt uns so sehr, dass er uns warnt. Was ist der schlüssige Vergleich? Erstens, in Vers 7 steht: Darum, wie der Heilige Geist spricht. Und dann folgt dieses besagte Zitat aus Psalm 95. Wir haben den ganzen Psalm schon zusammen gelesen und gesehen, es ist ein Lobpreispsalm. In den ersten Versen ruft Psalm 95 zur Anbetung Gottes auf. Aber dann wendet sich das Blatt und ab Vers 7b, da sagt er, wie steht es eigentlich mit eurem Herz? Da warnt er vor Unglauben. Und dieser Zusammenhang ist notwendig, denn wir können zwar schnell Gott mit unseren Lippen preisen, aber wahre Anbetung erfordert Glauben im Herzen. Wahre Anbetung erfordert ein verändertes Herz. Wer schrieb diesen Psalm 95? Wir müssen uns den etwas anschauen, weil sonst verstehen wir ja nicht dieses Zitat hier. Also den Psalm 95, da steht kein Autor. Wir wissen es nicht laut dem hebräischen Text. Die Juden, die schrieben ihn David zu, wie so viele Psalmen. Und wenn du mal schaust in Hebräer 4, Vers 7, dann siehst du, wie er wieder zitiert wird. Und dann sagt sogar der Autor des Hebräerbriefs, dass David sagt. Aber dazu kommen wir später, wenn wir uns diesen Text anschauen. Interessant ist hier in Kapitel 3, Vers 7 im Hebräerbrief, wem schreibt der Autor des Hebräerbriefs hier den Psalm zu? Was seht ihr? Wie der Heilige Geist spricht. Und hier ist einmal mehr eins von vielen starken Zeugnissen für die Inspiration des Wortes Gottes. Ja, es gab einen menschlichen Autor. Ja, vermutlich war der David. Aber weißt du, wenn Psalm 95 spricht, dann spricht der Heilige Geist. Genauso wie der Heilige Geist spricht, wenn Hebräer 3 spricht. Und jedes Wort in der Bibel. Weil der Heilige Geist letztlich der Autor des Wortes Gottes ist. Nun, der Hebräerbrief zitiert also einen langen Abschnitt aus Psalm 95. Er nimmt dabei einige kleinere Anpassungen vor, vor allem zur Betonung. Teilweise folgt er auch der Septuaginta. Wir sehen das häufig, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Wir sehen das häufig, dass der Hebräerbrief so das Alte Testament verwendet. Aber der Sinn bleibt natürlich erhalten in diesem Zitat. Nun, warum aber zitiert der Hebräerbrief hier einen Psalm? Ich meine, es gibt viele Gründe, um Psalmen zu zitieren, aber er zitiert ja einen Psalm, um von dem Volk Israel in der Wüste zu berichten. Vielleicht mal eine Frage an euch Kinder. Wo können wir nachlesen im Alten Testament, was das Volk Israel in der Wüste erlebte? Vierte Mose, zweite Mose, alles sehr gut. Genau, auch teilweise noch in den anderen Mosebüchern, aber vor allem zweite Mose, vierte Mose. Dort lesen wir die Geschichte des Volkes Israel in der Wüste. Aber der Hebräerbrief zitiert diese Stellen nicht. Er zitiert Psalm 95. Und das finden wir häufig im Neuen Testament. Und die Erklärung dafür ist fortschreitende Offenbarung. Fortschreitende Offenbarung. Gott hat vor langer Zeit die Mosebücher aufschreiben lassen und da Offenbarung gegeben. Aber in der Geschichte des Alten Testaments hat er diese Erfahrung verwendet und darauf aufgebaut und weitere Offenbarungen gegeben. Und so sehen wir, wie die ganze Schrift Stück für Stück Gottes Offenbarung weiter entfaltet. Und genau das haben wir auch zum Beispiel selbst schon in Hebräer 2 gesehen. Hebräer 2, Vers 6 bis 8. Vielleicht erinnerst du dich, da haben wir auch ein Zitat aus den Psalmen gelesen. Psalm 8. Und es ging eigentlich um die Schöpfung des Menschen im Ebenbild Gottes zu herrschen über die ganze Schöpfung. Aber er zitiert nicht 1. Mose 1, er zitiert Psalm 8, weil zu diesem Zeitpunkt sich Gottes Heilsgeschichte weiter entfaltet hatte und er ganz konkret auf Psalm 8 Bezug nehmen möchte. Und genauso ist es auch hier, Psalm 95, weil dieser nicht nur Israels Erfahrungen in der Wüste zusammenfasst, sondern weil er darauf aufbauend zeigt, auch zur Zeit Davids waren diese Erfahrungen noch sehr relevant. Sie hatten sogar den Menschen damals zu Davids Zeiten etwas zu sagen. Und genauso uns heute noch. Und so zitiert also der Autor im Hebräerbrief Psalm 95. Er beginnt mit darum. Und wir fragen immer wieder, was meinst du jetzt? Warum? Worauf beziehst du dich? Nun, vorangeht die Verse 1 bis 6 im Hebräerbrief 3. Und dort haben wir gesehen, wir als Zuhörer, die heiligen Brüder und Schwestern, die Gläubigen, die werden aufgefordert, an Jesus Christus festzuhalten. Und nun sagt er, darum, weil ihr festhalten sollt, gebe ich euch ein Beispiel von jemandem, der nicht festhielt, von jemandem, der nicht echten Glauben hatte, von jemandem, von ganz schön vielen, die ihren Glauben aufgegeben haben. Und dieses Beispiel steht in Psalm 95 und deswegen zitiert er es. Er spricht vom Volk Israel in der Wüste. Nun, kennst du die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste? Überhaupt die Geschichte dieses Volkes, wie Gott sie erwählt hat, Abraham, Isaak, Jakob, wie er ein Volk gegründet hat, wie er dann dieses Volk bewahrt hat. Er hat sie bewahrt vor Hungersnot und dazu führte er sie nach Ägypten. Genau, und dort konnten sie versorgt werden. Dort konnten sie am Leben erhalten werden und sich ausbreiten und vermehren. Aber es ging ihnen schon bald nicht mehr gut. Sie wurden versklavt in diesem Land. Sie litten grausam. Und sie schrien zu Gott. Und dann hörte er vom Himmel her und Gott sagte, ich komme meinem Volk, was ich erwählt habe, zur Hilfe. Und er berief einen Befreier, einen Führer, Mose, und tat große Wunder, große Plagen an den Ägyptern und er holte sein Volk raus aus Ägypten. Und er führte sie durch die Wüste und er versorgte sie wunderbar. Er gab ihnen alles, was sie brauchten zum Leben und er führte sie in das versprochene Land, was er schon ganz lange den Vorfahren angekündigt hatte. Aber es gab ein Problem. Das Volk Israel glaubte nicht. Das Volk Israel wurde erlöst, befreit, aber es glaubte nicht. Nun, du sagst vielleicht, glaubten sie wirklich nicht? Ich meine, sie sangen doch zum Beispiel dieses Loblied am Roten Meer und das war doch das Volk Gottes. Die traten doch in den Bund ein, die bekamen doch das Gesetz. Die glaubten nicht? Sie sind ein Paradebeispiel für Unglauben. Ein sehr, sehr trauriges Beispiel. Man kann vieles bekennen, man kann sogar Loblieder singen, ohne ein verändertes Herz zu haben. Und genau das ist die Botschaft. Und genau deswegen greift der Hebräerbrief sie hier auf. Eine Ermutigung für dich am Rande, lies das Alte Testament. Das Alte Testament ist so reich an Berichten, die unseren Glauben stärken können, die uns überführen können, die uns helfen können. Ja, es ist wertvoll, weil es uns Menschen zeigt, uns Ereignisse zeigt, uns Symbole zeigt, uns Geschichte zeigt, auf die das Neue Testament aufbaut. Dafür brauchen wir das Alte Testament. Aber darüber hinaus ist es essentiell. Römer 15, Vers 4 sagt, dass alles, was zuvor geschrieben wurde, zu unserer Belehrung geschrieben ist. Kennt es auch 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit. Alle Schrift müssen die Bibel lesen. Alles, was Gott uns offenbart hat. Aber dieses Wort Gottes, das ist nicht nur hilfreich zur Belehrung, das hat Kraft. Das hat Kraft wie kein anderes Wort. Selbst die Geschichten des Alten Testaments, die haben Kraft. Mehr als was wir reden können, uns erdenken können. Nein, sondern weil es Gottes Reden ist. Wie kein anderes Buch kann dieses Buch dich verändern. Genau das steht in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ihr kennt diesen Vers, wir kommen noch dazu. Aber dieser Vers, der schließt an diesen riesigen Warnungsabschnitt. Er schließt an den Bezug zum Alten Testament. Er sagt quasi, schaut, ich gebe euch Illustrationen vom Alten Testament, weil das Wort Gottes Kraft hat, weil das Wort Gottes verändert, weil wir auf das Wort hören müssen. Und das hat das Volk erlebt und das erleben wir heute. Ja, also lest das ganze Wort, lest durch. Ja, schaut euch auch die Geschichten des Alten Testaments an, die Berichte, weil Gott bereichert uns dadurch sehr. Nun, wir kommen zurück zur Wüstengeneration Israels, weil diese eben zur Warnung für uns dienen soll. Der Hebräerbrief, der zitiert das Alte Testament wie kein zweiter und er möchte uns damit eine Warnung geben. Vers 7 steht im zweiten Teil, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist diese eine Aufforderung zu Beginn. Und heute, Ja, wofür steht heute? Heute ist der Moment der Gelegenheit. Heute ist jetzt. Heute ist jetzt, wo du diese Worte hörst. Da verstocke deine Herzen nicht. Heute, wo du zum Glauben gerufen wirst, sollst du diesen Ruf nicht ablehnen und dich verstocken. Es ist leider möglich, sich zu verhärten. Es ist leider möglich, den Ruf zum Glauben zu hören und dafür unempfänglich zu werden. Wie eine Haut absterben kann nach starken Verbrennungen und unempfindlich werden kann für Berührung. So kann unser Herz absterben, verhärten und unempfänglich werden für Gottes Botschaft. Und deswegen heißt es hier, verstockt eure Herzen nicht. Und zwar wann? Wann sollst du dein Herz nicht verstocken? Heute. Heute ist immer heute. Heute war heute für das Volk Israel. Heute war heute für die Leute, die Psalm 95 hörten. Heute für die Empfänger des Hebräerbriefs. Sie lasen es und es war ihr heute. Heute für jede Gemeinde in der Kirchengeschichte und heute für euch, die ihr diese Worte hört. Heute ist der Moment der Gelegenheit. Heute ist nicht morgen. Heute ist nicht in ein paar Jahren, wenn du dich dem vielleicht mal widmen möchtest. Heute ist jetzt. Jetzt, wenn du die Botschaft Gottes hörst und er dich aufruft, glaube und verhärte dein Herz nicht. Heute sollst du reagieren. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir sagen, Gottes Botschaft hören und glauben? Nun, das ist ganz schön umfangreich, aber im Kern glauben wir an den dreieinigen Gott, an Gott, den Schöpfer, den allmächtigen und allgütigen Gott, an Jesus Christus, der allein Retter von unseren Sünden ist, zu dem wir kommen und um Vergebung bitten müssen und der uns gerne reinigt von unserer Schuld, an den Heiligen Geist, der uns ein neues Herz geben muss, der dieses Wunder in unserem Inneren wirken muss, die Wiedergeburt schenken, sodass wir glauben können. Das ist, was wir glauben. Das ist der Gott, den wir bekennen. Das ist der Gott, den wir brauchen. Und dann der Aufruf an dich ist, heute, wenn du aufgerufen wirst, Gott zu glauben, verhärte dich nicht. Das ist also der schlüssige Vergleich zwischen Israel und Generationen zu allen Zeiten und uns heute. Aber jetzt steigen wir ein in die Geschichte Israels, die so notwendig ist zu verstehen, und zwar in zweitens das schlechte Vorbild. Das schlechte Vorbild. Warum ein schlechtes Vorbild? Weil das Volk Israel, sie verstockten ihre Herzen tatsächlich. Sie verstockten ihre Herzen. Vers 8, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Im Griechischen steht hier wirklich Auflehnung und Versuchung, aber es ist ein Zitat, wie gesagt, aus dem hebräischen Alten Testament, aus dem Psalm. Und dort steht nicht Auflehnung und Versuchung, sondern Meriba und Massa. Sagt euch das was? Meriba und Massa? Nicht schlimm, wenn nicht, wir lernen es kennen, aber es sind Ortsnamen, die uns begegnen in 2. Mose 17. Und das wollen wir jetzt zusammen aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 17. Das war noch früh in der Wüstenwanderung, kurz nach der Befreiung aus Ägypten. Und Gott führte Israel Richtung Berg Sinai. Es war noch kurz vor dem Berg Sinai. Und in 2. Mose 17, Vers 1 sehen wir also, sie sind in der Wüste Sin und dort hatten sie ein Problem. Sie hatten kein Wasser. Wie reagierten sie nun darauf in der Wüste ohne Wasser? Vers 2, darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr Yahweh? Hier sind diese Worte, versucht Yahweh, Versuchung, von der haben wir gelesen, Hebräer 3, wird noch wichtig. Und sie stritten mit Mose, das war ihre Auflehnung. Wir sehen hier Auflehnung und Versuchung des Volkes. Wir lesen weiter, Vers 3. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Das war eine ganz typische Beschwerde des Volkes. Immer wieder dachten sie zurück an Ägypten. Sagten, wir wollen nicht in dieser Wüste sein, wir wollen zurück nach Ägypten. Und sie vergessen, dass sie dort Sklaven waren. Die Situation ist ernst, Vers 4. Mose fürchtet um sein Leben und schreit zu Gott. Und was macht Gott? Vers 5 und 6. Der Schöpfer alles Wassers und alles, was Leben spendet, der gibt Wasser in der Wüste. Der tut ein Wunder. Er gibt Wasser aus einem Felsen für, ja, vielleicht 2 Millionen Menschen. Aber er war gar nicht glücklich dabei. Vielleicht wie wenn ein brüllendes Kleinkind unbedingt jetzt seinen Brei haben möchte. Und die Mama klein beigibt. Auch wenn wir in 10 Minuten eigentlich zu Hause wären, aber das brüllende Kleinkind will jetzt den Brei. Nun, so ähnlich versorgte Gott sein brüllendes Kleinkind Israel. Und er, Vers 7, gab diesem Ort den Namen Massa und Meriba. Wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie Yahweh versucht und gesagt hatten, ist Yahweh in unserer Mitte oder nicht? Das war der Ort Massa und Meriba. Es bedeutet Auflehnung und Versuchung. Und es kennzeichnete das Volk Israel. Sie hatten Gott nicht vertraut. Sie hatten gebrüllt und ihn erprobt. Nun gut, das kommt wohl in den besten Familien mal vor. Kann doch jedem mal passieren, sagst du? Nur wenn du das Volk Israel noch nicht so gut kennst. Wir steigen jetzt mal ein und begeben uns auf eine Safari. Wir schauen uns dabei aber keine Wildtiere an, sondern vielmehr ein wildes Volk in der Wüste. 2. Mose 17 war nicht das erste Mal, wo sie kein Wasser hatten. Schon 2. Mose 15, wenn wir etwas nach vorne blättern, 2. Mose 15, Vers 24, murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Was hatte Gott damals getan? Er hatte ihnen Wasser gegeben. Umso schlimmer, dass nun in Massa und Meriba sie wiederum nicht Gott vertrauten, als sie kein Wasser hatten, sondern schrien und ihn versuchten. Sie zweifelten an seiner Fürsorge. Nun, die Geschichte geht weiter, Kapitel 16. Zur Abwechslung fehlte ihnen Essen. Sie hatten nichts zu essen. Sie beschwerten sich wieder, Vers 3, natürlich wären wir doch in Ägypten. Lieber in Ägypten bei den Fleischtöpfen sterben, als in der Wüste ohne Essen. Was macht Gott? Er gibt ihnen Brot vom Himmel, Manna. Und er versorgt diese ganzen Menschen in der Wüste mit Brot. Und das täglich. Nun, das Volk Israel zweifelte trotzdem daran. Zweifelte daran, dass Gott ihnen wirklich täglich dieses Brot geben würde und dass er ihnen täglich genug geben würde. Und das kannst du nachlesen hier in Kapitel 16. Nun, es geht weiter. 2. Mose 17 haben wir uns schon angeschaut und dann kommen sie an den Berg Sinai. Dort schließt Gott mit ihnen den Bund. Ein Vertrag. Er gibt ihnen sein Gesetz. Und das Volk Israel verpflichtet sich und sagt, alles, was Gott gesagt hat, werden wir tun. Und Gott hatte zum Beispiel gesagt, ich bin Yahweh, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und noch während sie am Berg Sinai lagerten und riefen, alles, was Gott gesagt hat, werden wir tun. Als Mose auf dem Berg war, da formten sie sich ein goldenes Kalb, ein Götzenbild und beteten dieses an. Ein Gott neben Yahweh, ein Bild, was er streng verboten hatte. So verbrachten sie einige Zeit am Berg Sinai und wir springen ins vierte Buch Mose. In Kapitel 11 brechen sie auf von dort. Vierte Mose, Kapitel 11. Vielleicht haben sie in der Zwischenzeit, wo sie Gottes Ordnungen, Gottes Gesetze, das Priestertum, die Stiftshütte empfangen haben, etwas gelernt, gereift. Vierte Mose 11. Lehrt uns anderes. Wir lesen dort in Vers 1, und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte, und das war böse in den Ohren Jahwes. Vers 4, worüber jammerten sie diesmal? Wir wollen Fleisch, wir wollen Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Ach, wären wir doch in Ägypten. Und sie vergessen, dass sie dort Sklaven waren und Gott sie erlöst hatte. In 4. Mose 12, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, da haben sogar Miriam und Aaron, die Geschwister von Mose, gegen ihn aufbegehrt. Sie murren ebenso. Nun, in Kapitel 13 kommt es zum Tiefpunkt. Mittlerweile sind wir in Kadesh Barnea und Israel stand vor den Toren des verheißenen Landes. Sie hatten eine harte Wüstenzeit hinter sich, aber Gott hatte sie durchgebracht. Gott hatte sie stets ertragen. Er war so geduldig mit ihnen und er hatte sie versorgt. Und jetzt waren sie da vor diesem Land, in dem Milch und Honig fließen, was er ihnen versprochen hatte, sich dort niederzulassen, ihnen zu schenken. Aber würde Gott es ihnen wirklich geben? Sie vertrauten ihm nicht. Sie sandten Kundschafter aus, um irgendwie etwas Sicherheit zu gewinnen. Diese Kundschafter, die waren von den Ältesten des Volkes, von jedem Stamm. Es sollten Glaubensvorbilder sein. Menschen, die ein gutes Vorbild abgeben, die das Volk leiten können. Aber genau diese ziehen folgendes Fazit. Vers 31, nachdem sie das Land ausgekundschaftet haben, 4. Mose 13, 31, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, was dort wohnt, denn es ist stärker als wir. Und das Volk Israel hörte auf sie. Sie sagten, oh ja, wir können Gottes verheißenes Land nicht einnehmen, weil da wohnt ein stärkeres Volk als wir. Das war gar nicht so falsch, das war völlig richtig. Menschlich betrachtet. Israel war nicht stark genug. Aber sie vergaßen eine Sache. Sie vergaßen die eine Lektion, die sie hätten lernen müssen aus der ganzen Wüstenwanderung. Gott ist mit uns und Gott ist stärker. Aber sie glaubten ihm nicht. Nun, wir betrachten diese Wanderung Israels im Überblick. Und wir müssen vielleicht kurz innehalten und uns selbst fragen, bevor wir zu schnell richten und verurteilen, wie würde es dir gehen in der Wüste? Ohne Waschmaschine, ohne Thermomix, ohne Kühlschrank, ohne Klopapier, ohne Ärzte, ohne Antibiotika, ohne Rewe, ohne Tankstellen, ohne BVG, nicht nur 2 Tage, sondern immer. Und das Netz, die Netzversorgung, war noch schlechter als in Deutschland. Ja, wie würde es uns gehen? Wir sind schon sehr viel schneller unzufrieden, oder? Und am Jammern. Israel fehlte Essen und Wasser. Aber sie hatten Gott, den Schöpfer aller Dinge, bei sich und ihren Erlöser. Und auf ihn sollten sie blicken. Und das versuchte er sie zu lehren. Das versucht er uns alle zu lehren, wenn wir in Umständen sind, wo uns Dinge mangeln, dass wir verstehen, wer Gott ist und wie wir in Abhängigkeit von ihm leben können, wie er gut ist und für uns sorgt. Aber Israel lernte diese Lektion nicht. Sie nahmen ihre Abhängigkeit von Gott nicht an. Sie wollten Kontrolle. Sie wollten nicht glauben. Und so kommt es zum absoluten Tiefpunkt in 4. Mose 14. 2 Millionen Menschen versinken im Selbstmitleid. Sie schreien und weinen die ganze Nacht, Vers 1. Zu welcher Melodie weinten sie? Ihr kennt sie schon. Wären wir doch in Ägypten. In Vers 4 sagen sie nun sogar zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Seht ihr das? Gott hatte sie geleitet bisher. Sogar übernatürlich mit Wolkensäule, Feuersäule, durch seinen treuen Diener Mose. Aber sie sagten, diese Leitung passt uns nicht. Wir wollen selbst bestimmen. Kurz gesagt, ohne Gott geht es uns besser. Und das, ihr Lieben, ist Verhärtung im Unglauben. Das ist Verhärtung im Unglauben. Sie hatten alles gehört und alles gesehen. Aber sie wollten nicht glauben. Sie wollten sich nicht auf Gott verlassen. Und jetzt, nach dieser langen Tour, gehen wir zurück in den Hebräerbrief, der genau diese Lektion verwendet und auf uns anwendet. Hebräer Kapitel 3, Vers 9, dort heißt es, in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Das Volk Israel hatte alles gesehen, die Teilung des Roten Meers, den Sieg über Feinde, Brot und Wasser und Fleisch vom Himmel für 2 Millionen Menschen. Es sollte reichen, um sie zu überzeugen von Gottes Macht und Güte. Aber es reichte nicht, weil es auf Unglauben stieß. Sie waren unzufrieden und vertrauten Gottes Führung einfach nicht. Sie prüften ihn immer wieder. Und hier steckt eine weitere, so wichtige Lektion drin, die auch in unserer Zeit gilt. Unglaube hat niemals genug Zeichen. Unglaube hat niemals genug Zeichen. Ihr kennt das auch, oder? Dass Menschen fragen, ja, wenn Gott nur dieses Zeichen vom Himmel geben würde, dann würde ich auch glauben. Das ist nicht wahr. Der Herr Jesus hat das erlebt. Der Herr Jesus tat Wunder vor den Augen der Menschen. Und die Pharisäer, die verlangten ein weiteres Zeichen. Und er sagte ihr, nur ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach Zeichen. Warum? Weil sie hatten etliche Zeichen gesehen. Es war kein Problem, dass sie zu wenig Wunder gesehen haben. Es war kein Problem, dass Gott sich zu wenig bezeugt hätte. Oh, auch heute ist es kein Problem, dass Gott sich zu wenig bezeugen würde. Er gibt uns dieses Buch. Der Heilige Geist spricht. Es sind Gottes Worte. Und er verkündet uns all die Wundertaten. Er lässt uns leben in einer Schöpfung, die seine Werke, die Werke seiner Hände verkündigt. Wir können es alle sehen. Es gibt genug Hinweise auf Gott. Das Problem sind nicht Mangel an Zeichen. Wo ist das Problem? Das Problem ist das gleiche wie beim Volk Israel. Das Problem ist unser Herz. Wir wollen keinen Gott über uns. Wir wollen keinen Bestimmer, keinen Gesetzgeber, keinen Richter. Ohne Gott geht es mir besser. Wie ist das bei dir? Wenn du gerade durch Wüstenzeiten gehst, wenn es dir mangelt an Gesundheit, vielleicht finanzielle Nöte, wenn du dich einsam fühlst, verlassen bist, Böses von Menschen erfährst. Nun, manche Menschen sagen, dann ist ein Moment, um zu beten. Könnte ja helfen. So wie das Volk Israel geschrien hat zu Gott in der Wüste, nicht nur einmal. Aber dann, wenn wieder alles im Lot ist, wie lebst du dann? Schreist du dann zu Gott? Betest du zu ihm? Ist er für dich ein Gott der Beziehung? Ein lebendiger Gott, zu dem du gehörst und den du suchst und den du liebst? Oder kann er dann wieder bleiben, wo er ist, weil ohne Gott geht es mir besser? Das ist das Herz des Unglaubens. Es fehlt ihm nicht an Zeichen, es fehlt ihm an Glauben. Gott möchte echten Glauben. Gott möchte eine Beziehung. Und Gott hat das demonstriert am Volk Israel. Wir haben einerseits den schlüssigen Vergleich gesehen, den dieser Psalm uns bietet und dieses Zitat im Hebräerbrief. Zweitens das schlechte Vorbild des Volkes Israel. Wir kommen schließlich drittens zur schlimmen Verurteilung. Die schlimme Verurteilung in Vers 10 und 11. In Vers 10 sagt Gott: Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und ich sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. Trotz allem, was Israel erlebt hat, sie verstanden nicht. Sie haben Gott nicht erkannt. Sie haben Gottes Wege, Gottes Wirken nicht erkannt. Die Botschaft nicht verstanden. Sie verstanden seine Macht und Güte nicht. Sie erkannten ihn nicht als ihren Erlöser. Sie liefen weg von ihm, hier heißt es, in ihrem Herzen in die Irre. Und darauf reagierte Gott schließlich. Vers 11. Darum wurde ich zornig. Darum wurde Gott zornig. Ursprünglich steht hier in dem Psalm ein sehr starkes Wort. Gott sagt, ich empfand Ekel vor diesem Volk. Ich verabscheute es. Ich hasste es. Ein reiner Hass, Gott ist ohne Böses, aber er verabscheute dieses Volk bis aufs Äußerste, weil sie alles bekommen hatten und ihn trotzdem ablehnten. Alles an Offenbarung, alles an Liebe und sie sagten, ohne Gott geht es mir besser. Und so schwor er, Vers 11, in seinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Es bezieht sich genau auf diese Stelle, was wir gesehen haben in 4. Mose 14. Beziehungsweise wir haben gesehen in 4. Mose 14, wie das Volk Israel selbst am Boden war und sich einen anderen Anführer wählen wollte, zurück wollte nach Ägypten. Und dann reicht es Gott. Und er reagiert. Nun, mittlerweile hatten sie nicht nur alle seine Werke gesehen in der Wüste, sondern auch sein Geschenk des verheißenen Landes, eines Zuhauses lehnten sie ab. Dort wollte Gott ihnen Frieden geben, dort wollte Gott ihnen Wohlstand geben, dort wollte Gott ihnen eine Heimat geben, dort wollte Gott ihnen Ruhe geben. Das ist das Wort, was wir gerade hier in Hebräer 3 gelesen haben. Wir werden es noch ein paar Mal sehen in Hebräer 3 und 4. Ein ganz wichtiges Konzept, das Konzept der Ruhe, die Gott geben möchte. Er wollte ihnen Ruhe in Kanaan geben. In ihrem versprochenen Land. Aber sie beleidigten ihn bis aufs Äußerste, indem sie sagten, nein, da gehen wir nicht hin, weil wir können nicht. Und sie schauten nicht auf Gott, sie vertrauten ihm nicht, sondern sie sagten, wir gehen zurück nach Ägypten. Und da sagt Gott, so sei es. Ihr habt nicht anders gewollt. 4. Mose 14, Vers 22. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Vers 32, eure eigenen Leichname sollen in dieser Wüste fallen. Das sind die 40 Jahre, die der Hebräerbrief schon angesprochen hat. Hier verurteilte Gott das Volk zu 40 Jahren Wüstenwanderung. Die Reise, die 11 Tage hätte dauern können, dauerte nun 40 Jahre. Tag für Tag beerdigten sie wahrscheinlich um die 85 Menschen, jeden Tag, 40 Jahre. Sie haben gesagt, wir gehen nicht in dieses Land, wir vertrauen Gott nicht. Und Gott sagt, ja, ihr werdet nicht dorthin gehen, ihr werdet in der Wüste sterben. 40 Jahre, bis es eine neue Generation gibt. Das war Gottes hartes Gericht. Das ist, was der Hebräerbrief hier meint mit, oder der Psalm meint mit, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das schwor Gott bei seinem eigenen Wesen. Er sagte, das wird nicht passieren. Und hier konnten wir sehen in 4. Mose 14, Vers 22, sie haben mich nun schon 10-mal versucht. Ja, wir haben einiges davon gesehen, oder? Wie sie gerufen haben nach Wasser, nach Essen. Das Manna hat ihnen nicht gepasst. Mose hat ihnen als Anführer nicht gepasst. Das Gesetz haben sie verworfen. Oh, sie haben Gott immer wieder versucht. Und er war so lange geduldig. Gott ist so geduldig und barmherzig in seinem Wesen. Aber nicht ohne Ende zeigt er das den Menschen, sondern er sagte irgendwann, es reicht. Und dann war sein Zorn groß und sein Gericht hart. Ihr Lieben, Gott hat sich nicht verändert. Gott ist auch heute so. Gott ist unglaublich geduldig mit uns Menschen, die wir ihm nicht vertrauen, die wir versuchen, alleine klarzukommen, die wir sagen, ohne Gott geht es mir besser. Und dann ziehen wir Menschen, können wir die falsche Schlussfolgerung ziehen. 2. Petrus 3 gibt uns ein Beispiel davon, wie wir Menschen die falsche Schlussfolgerung ziehen, weil Gott geduldig ist und weil Gott nicht bestraft. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, in Vers 9. Der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Deswegen hat Gott noch nicht sein gewaltiges Gericht über die ganze Menschheit gebracht, weil Gott immer noch geduldig ist und möchte, dass jeder, dass wir alle, dass unsere Mitmenschen Raum zur Buße haben. Und wir haben ihn nicht nur 10-mal versucht, wir haben ihn 10 Milliarden Mal versucht. Aber Gott ist so geduldig. Er will, dass wir Raum zur Buße haben. Aber direkt in Vers 10 heißt es, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Es wird Gottes gewaltiger Gerichtstag, seine Gerichtszeit kommen, von der wir in der Offenbarung viele Details sehen. Dieses Gericht kommt über die Menschheit. Plötzlich wird es soweit sein und dann straft Gott für immer und ewig. Und deshalb lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 3, heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, jetzt, wo du hier sitzt und lebst und atmest, gibt Gott dir Gelegenheit zu glauben. Gibt Gott dir Gelegenheit, es anders zu machen als das Volk Israel in der Wüste. Jetzt, wo deine Geliebten, deine Mitmenschen, deine Familie, deine Verwandten, die Menschen, die du kennst, die Gott dir ins Leben gestellt hat, wo sie atmen, gibt Gott Gelegenheit. Heute, wenn wir seine Stimme hören, können wir im Glauben reagieren. Aber wir können uns auch verhärten. Wir können auch diese Botschaft hören und uns verstocken. Nicht darauf reagieren. Ohne Gott geht es mir besser. Und es wird mehr und mehr zu verbrannter Haut sein, die irgendwann nicht mehr empfindlich ist, die ist ein für alle Mal bei starken Verbrennungen nicht mehr empfindlich, sollte ich sagen. Aber so kann unser Herz werden, dass wir unempfindlich werden, diese Botschaft zu hören, den Aufruf von Gott zu glauben und Buße zu tun. Das Heute wird enden. Deshalb heute, wenn du seine Stimme hörst, reagiere. Eine harte Botschaft, eine Botschaft der Warnung. Aber vergiss nicht, Gott liebt dich so sehr, Deshalb gibt er Botschaften der Warnung. Und wir haben heute drei Verweise auf die Wüstengeneration Israels gesehen. Ein eindrucksvolles Beispiel aus dem Alten Testament. Sie hatten einen tollen Beginn, aber ein katastrophales Ende. Sie haben begonnen mit Begeisterung, sind ausgezogen aus dem Land Ägypten, haben gejubelt über Gottes Befreiung. Gott hat das Meer für sie geteilt, sie sind hindurchgezogen, trockenen Fußes, und sie haben ihm Loblieder gesungen. Ja, genau dieses Volk hat sogar immer wieder seine Sünde erkannt. Gott hat sie konfrontiert und gerichtet in der Wüste und sie haben ihre Sünde erkannt. Sie haben auch oft, scheint es, darauf reagiert und verstanden, das war falsch, was wir getan haben. Gott sei uns doch jetzt bitte gnädig. Aber das ist so ernst. Das kann auch ein Ungläubiger. Das kann auch einer, dessen Herz nicht erneuert ist. Auch der kann aufstehen und Loblieder singen. Auch der kann in den Gottesdienst kommen. Auch der kann bedauern, bereuen, was er getan hat. Es als Sünden sehen. Es gibt eine weltliche Betrübnis, eine Buße, die nicht zum Heil ist, 2. Korinther 7. Es gibt ein Bekümmertsein über Schuld, dem doch das Einzige fehlt, sich zu Gott hinzuwenden im Vertrauen, allein im Vertrauen auf seine Rettungsmacht. Und darum geht es heute. Dass wir diese wahre Buße haben, diese wahre Hinwendung zu Gott, dieses völlige Vertrauen, dass er für deine Schuld bezahlt hat. Glaubst du das? Glaubst du, dass du ihn brauchst Tag für Tag deines Lebens, nicht nur in den Wüstenzeiten? Möchtest du ihm treu sein und für ihn leben? Oder ist er für dich nur Mittel zum Zweck, dass dein Bauch gefüllt wird in der Wüste? Genau das ist der Grund, warum der Hebräerbrief diesen Abschnitt zitiert aus Psalm 95. In Vers 12 zieht er die Anwendung: Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Wir werden nächstes Mal diesen Text anschauen. Aber schon heute seht, er spricht die Gemeinde an. Habt Acht, ihr Brüder, dass es nicht sei in einem von euch. Und so müssen auch wir darüber nachdenken. Müssen diese ernste Warnung hören. Ist in einem von uns ein verstocktes Herz? Ist in dir persönlich ein verstocktes Herz, ein ungläubiges Herz, was sich nicht ganz Gott gegeben hat, was nicht allein auf ihn vertraut? Heute, wenn du das hörst, verstock dich nicht, sondern komm in Glauben zu ihm. Vielleicht hast du schon mal dein Leben Jesus gegeben und ein Gebet gesprochen, Jesus in das Leben eingeladen. Das kann ein guter Beginn sein. Das ist das, wie wir reagieren sollten auf diese wunderbare Botschaft. Aber ob du echten Glauben hast, wird sich erweisen in deinem Leben. So wie es sich beim Volk Israel erwiesen hat. So wird sich erweisen in deinem Leben. Genau wie wir vorher gesehen haben, ob du an Jesus festhältst. Ob du Tag für Tag mit ihm lebst, ob er dein Ein und Alles ist. Ob du in Beziehung zu deinem Gott lebst. Das ist lebendiger Glaube. Das ist ein neues Herz und das muss Gott uns schenken und das musst du von ganzem Herzen ersehnen. Und ich wünsche dir so sehr, dass Gott es dir schenkt, dass du zu ihm kommst mit echtem Glauben und Vertrauen. Amen. Großer Gott, du mächtiger, gütiger Gott, wir dürfen dein Wirken sehen. Aber stellt sich die Frage, wie wir darauf reagieren. Und ich bete von ganzem Herzen, dass du einem jeden von uns lebendigen Glauben schenkst. Und dass wir sehen, wie heute noch Gelegenheit ist, aber die Uhr tickt. Und auch unsere Mitmenschen genug lieben, um ihnen die Botschaft weiterzugeben, dass auch sie gerettet werden können. Danke Gott für deine große Barmherzigkeit und Geduld.